Ein Hallo an euch da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu Stimmkontor ungefiltert. Und toll, dass ihr auch zum zweiten Teil dieser Reihe über Ableismus eingeschaltet habt. Und als erstes muss ich ein Wort sagen. Wow. Die Reaktionen auf die letzte Folge waren absolut überwältigend. Mein Postfach bei Instagram, bei Facebook und auch mein E-Mail-Fach sind förmlich explodiert vor euren Rückmeldungen. Vielen, vielen Dank. Zu sehen, wie viele von euch das Thema bewegt, wie viele sich von den Schilderungen wiedergefunden haben und einige auch zum ersten Mal verstanden haben, was der Begriff Ableismus eigentlich bedeutet, das hat mich unfassbar tief berührt. Wir haben im ersten Teil die dunkle Geschichte und das Fundament der Norm besprochen. Heute gehen wir einen Schritt weiter in die Praxis. Wir schauen uns an, wie wir eigentlich auf Behinderung blicken, wie uns das medizinische Modell auf den Blick auf die Menschen verstellt. Wir reden über den Unterschied zum sozialen Modell und wir schauen uns die verschiedenen Masken an, die Ableismus im Alltag trägt. Tja, das wird heute wieder intensiv, aber es ist der Weg, den wir leider gehen müssen, um echte Zugehörigkeit, also Belonging, überhaupt erst möglich zu machen. Wir müssen wissen, was uns erwartet, was wir vielleicht auch besser machen können. Also, nimm dir einen Tee, ein Glas Wasser, etwas zum Snacken. Lehn dich zurück. Jetzt geht es weiter, ganz ungefiltert. Ich will, dass ihr euch einmal kurz beobachtet. Wenn ihr an Behinderung denkt, was seht ihr vor eurem geistigen Auge? Vielleicht siehst du einen Arzt im weißen Kittel, der eine Diagnose stellt. Vielleicht siehst du Akten, Rollatoren, Rollstühle, Hörgeräte, Krankenhäuser. Das, was du da im Kopf hast, nennt man in der Fachwelt das medizinische Modell, so ganz platt ausgedrückt. Und für mich ist das die Wurzel für verdammt viel Übel. In diesem medizinischen Denken ist die Behinderung ein Defekt. Der Mensch ist schlichtweg kaputt. Er weicht von der Norm ab und muss deshalb geheilt, angepasst oder repariert werden. Die Verantwortung für alles liegt allein beim Individuum. Wenn du nicht in den Bus kommst, ist es dein Problem, weil deine Beine nicht so funktionieren, wie die Industrie es gerne hätte. Wenn du das Buch nicht lesen kannst, weil die Schrift zu klein ist, dann sind es deine Augen, die nicht funktionieren. Wenn du meinem Gespräch nicht folgen kannst, dann musst du lernen, besser zuzuhören, weil du vielleicht eine Neurodiversität hast. Das Ziel ist immer an diesen ganzen Punkten, pass dich an. Pass dich an die Norm an. Koste es, was es wolle. Das sehen wir in vielen verschiedenen Facetten. Das muss jetzt nicht immer ganz plakativ die Person sein, die einen Rollstuhl benutzt. Das Bild nehme ich natürlich immer, weil es einfach ist, sich vorzustellen. Aber wir haben ja auch viele unsichtbare Behinderungen, wo es dann um Arbeitszeit geht, um die Frage von Voll- und Teilzeit, um die Frage Homeoffice oder vor Ort arbeiten. Das sind Themen, die dann immer im Hintergrund kommen. Und dann muss man natürlich Therapie machen, damit man dann vor Ort arbeiten kann, damit man wieder Vollzeit arbeiten kann. Ja, ich habe mal vor vielen Jahren ein Praktikum gemacht in der Sonnenburg. Das ist in Rehburg-Lockum. Das ist ein psychiatrisches Wohn- und Pflegeheim. Da habe ich ein Praktikum gemacht während der Waldorfschule. Und da hat die Leitung, die Frau Kassing, damals was ganz Tolles gesagt. Sie hat gesagt, das ist so schade in unserer Gesellschaft. Wenn alle Menschen einen Rollstuhl benutzen würden, dann wäre die Welt so gebaut. Und wenn alle Menschen irgendwie neurodivers wären, dann wäre die Welt so ausgerichtet. Und genau das ist der Punkt. Im medizinischen Modell passt die Person nicht zur Gesellschaft und hat sich gefälligst anzupassen. Jetzt kommt der Gamechanger. Und das ist für mich der eigentliche Schlüssel, um Ableismus wirklich zu begreifen, das soziale Modell. In diesem Modell dreht sich der Spieß komplett um. Es wird gesagt, ein Mensch ist nicht behindert, er wird behindert. Und das müssen wir klar unterscheiden. Es gibt die körperlichen, psychischen Erkrankungen, das, was wir im Englischen Impairment nennen. Das ist die Tatsache, dass ich vielleicht nicht mit meinen Beinen so laufen kann, wie ich es vielleicht benötige, oder mein Gehirn anders Reize verarbeitet, oder ich depressive Episoden immer wieder erlebe und so weiter und so fort. Das ist einfach ein Zustand, das Impairment. Die Behinderung, Englisch Disability, entsteht aber erst in dem Moment, in dem ich auf eine Barriere treffe. Die Behinderung entsteht, mal wieder ganz plakativ, die Treppe oder das Dokument, was ich vielleicht nicht gut entziffern kann mit meinen Augen, oder entsteht durch Arbeitsstrukturen, durch Strukturen an der Schule oder durch das Formular, das in Behördensprache ausgedrückt ist, was ich aber mit meiner Diversität nicht nachvollziehen kann. In diesem Modell ist der Mensch nicht defekt, sondern die Umwelt. Wenn ein Gebäude keinen Fahrstuhl hat, ist das Gebäude behindernd. Wenn eine Webseite nicht den Screenreader optimiert ist, ist die IT behindernd. Wenn das Schulsystem nur eine einzige Art des Lernens zulässt und alle anderen aussortiert, dann ist das System behindernd. Versteht ihr den Unterschied? Wir betrachten Menschen oft nur als PatientInnen, an denen man herumdoktern muss. Damit machen wir es uns eigentlich total einfach. Ableismus nähert sich genau an diesem medizinischen Modell. Es gibt uns irgendwie das Recht, auf Menschen herabzuschauen, weil sie als mangelhaft definiert werden können. Im sozialen Modell hingegen nimmt man uns alle in die Pflicht. Es sagt, dass wir eine Welt gebaut haben, die exklusiv ist. Wenn wir aufhören würden, Menschen als kaputt zu betrachten, müssten wir anfangen, unsere Architektur, unsere Arbeitswelt und vor allem unsere Köpfe umzubauen. Und genau davor drückt sich unsere Gesellschaft mit Händen und Füßen. Ja, leider ist es so und du hast es bestimmt auch schon erlebt. Es ist nun mal bequemer, jemanden zu labeln, in eine Therapie zu schicken und zu sagen, werd mal wieder gesund, normal, angepasst, als eine Stadt oder ein ganzes System barrierefrei zu machen. Aber ganz wichtig, natürlich ist Therapie sinnvoll. Ne? Jeglicher Mensch mit einer Erkrankung, einer Neurodiversität profitiert von Therapie. Sei es medikamentöse Therapie oder Ergophysiologopädie. Natürlich ist das sinnvoll. Aber es geht ja nicht darum, dass ich keine Therapie machen muss und die Welt sich jetzt so verändert, dass ich keine Therapie machen müsste. Aber dass ich Therapie nicht machen muss, weil es der Welt einfach egal ist, dass ich ein Impairment habe, sondern dass ich Therapie mache, um an ihr teilzuhaben und die Therapie ein Mittel ist, um die Barrieren zu überwinden und vielleicht sogar einzureißen. Ich sage immer zu meinen PatientInnen, ich möchte nicht, dass sie eine laute Stimme bekommen, damit die anderen sie besser verstehen. Mein Wunsch ist es, dass sie ihre Stimme so entwickeln, wie sie das wünschen, damit sie sich selbst ausdrücken können, damit sie mir sagen können, was ihnen nicht passt und was ihnen passt. Das ist der Unterschied. Ich finde, das weitet sich total aus, wenn man dieses medizinische Modell sich anschaut und diese Idee nach, wir müssen Dinge reparieren. In der Medizin, in der Therapie nennen wir das Rehabilitation oder Kuration. Die Frage ist aber, ist das nicht eine fatale Logik? Therapie erst dann, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, heißt es nämlich übersetzt. Und das erleben wir jeden Tag. Viele ÄrztInnen verordnen erst dann, wenn Funktionen bereits massiv eingeschränkt sind oder verloren gegangen sind. Ich finde, das ist ein Denkfehler. Nehmen wir mal das Beispiel Parkinson. Wir wissen heute um Neuroplastizität des Gehirns. Wir wissen, dass wenn jemand eine Erkrankung wie Parkinson diagnostiziert bekommt, dass wir, wenn wir frühzeitig anfangen, an der Mobilität, an den Denkmustern, an der Sprache, an der Stimme, am Schlucken zu arbeiten, dass wir jetzt schon anfangen können, im Gehirn Veränderungen zu bewirken, die es dann später den Patienten leichter machen, auf Ressourcen zurückzugreifen. Und das verkürzt dann auch wieder Kosten, Fun Fact, im Gesundheitssystem. Aber wann kommen die PatientInnen zu mir in die Praxis, wenn gar nichts mehr geht? Wenn sie die Diagnose schon 10, 20 Jahre hatten. Und das, was wir brauchen, ist Aufklärung. Auch Multiple Sklerose ist auch so ein Thema. Die meisten PatientInnen mit Multiple Sklerose haben einen ersten Schub relativ früh in ihrem Leben und dann gibt es eine Stagnationsphase. Ich wünsche mir, dass man den jungen Menschen, die Multiple Sklerose als Diagnose bekommen, frühzeitig sagt, auch wenn nach dem ersten Schub erstmal eine lange Stagnationsphase kommen kann, machen Sie trotzdem Therapie. Nehmen Sie natürlich die Medikamente und machen Sie trotzdem Therapie, weil das unterstützt. Im System erlebe ich aber oft, noch funktioniert es ja irgendwie, dann müssen wir da ja noch nicht investieren. Ergo müssen wir nichts zahlen. Das ist Ableismus im Gewand von Wirtschaftlichkeit. Man wartet lieber auf den Defekt, anstatt die Person in ihrer Funktionsfähigkeit jetzt zu stärken. Übertragen gesagt, verwalten wir irgendwie den Verfall, anstatt Plastizität zu nutzen. Anderes Beispiel ist Demenz. Wir wissen, dass wir, wenn wir frühzeitig in die Diagnostik gehen, in die Vorsorgeuntersuchung, dass wir da gewisse Formen der Demenz schon feststellen können. Und wenn wir dann anfangen, frühzeitig mit Medikamenten und mit Therapie, dann können wir das Ganze verlangsamen, hinauszögern. Die Studien sind da, die Umsetzung in die Praxis noch nicht. Eigentlich ist das strukturelle Vernachlässigung, weil wir den Wert von Prävention gegen die kurzfristigen Kosten aufwiegen. Jetzt gebe ich euch mal gleich eine Aufgabe mit. Egal, ob du selbst in der Therapie arbeitest, Angehörige bist oder vielleicht gerade selbst eine Diagnose bekommen hast. Hinterfrage dieses Reparaturdenken. Wenn dir jemand aus dem Medizinwesen, aus den Sozialverbänden oder vielleicht von der Krankenkasse sagt, dafür ist es noch zu früh, warten wir mal ab. Und mein Lieblingssatz so aus dem Bereich der KinderärztInnen, das wächst sich raus, dann sei ungemütlich. Sei ungemütlich. An die Fachleute unter euch, kämpft für eure PatientInnen. Nutzt euer Wissen über Neuroplastizität. Fordert jetzt schon Therapien ein, die Ressourcen sichern, bevor sie verschwinden. Ich weiß, das Thema mit Budgetierung ist ein großes Problem. Aber wir müssen da lauter werden. Die Liegezeiten sind kürzer. Die Problematiken sind weniger drastisch, wenn wir früher ansetzen. Dass Prävention wichtiger ist, das wissen wir doch als Fachleute. Und an alle anderen, wenn ihr als Betroffene oder Angehörige im Gesundheitssystem unterwegs seid, nimm die Rolle der Bittsteller nicht an. Frag nach Strategien, frag nach Prävention, frag jetzt, was kann ich jetzt schon tun? Und verlang auch, dass man nicht erst dann kommt, wenn Dinge nicht mehr funktionieren. Nur so brechen wir die ableistische Logik in der Medizin auf. So, darauf jetzt erstmal einen Schluck Wasser. Schon wieder eine lange Folge, merke ich schon wieder. Und eine ganz intensive obendrein. Ja, und intensiv geht es jetzt auch in den zweiten Teil unserer heutigen Folge. Wir kommen nämlich jetzt zu den verschiedenen Fratzen von Ableismus. Und das erste Gesicht dieser Gewalt, ja, ich nenne das Gewalt, heißt abwertender Ableismus. Das ist eine hässliche, offensichtliche Fratze, hinter der sich niemand mit einer netten Euphemisme verstecken kann. Abwertender Ableismus ist nichts anderes als totale soziale Exklusion. Es ist der Prozess, bei dem eine Gruppe von Menschen definiert, wer zur In-Group gehört, also wer dazugehört, und wer zur Out-Group gehört, abgeschoben und entmenschlicht wird. Hier wird der biologische Unterschied zur sozialen Minderwertigkeit vollkommen umgedeutet. So, und ich will, dass ihr das plastisch seht. Das ist kein rein theoretisches Konstrukt. Das ist der Alltag von Millionen von Menschen auf der Welt. Szenario 1. Auf dem Wohnungsmarkt. Stell dir vor, du hast die perfekte Wohnung gefunden. Du bist berufstätig, liquide, alles passt. Aber in dem Moment, in dem du mit dem Rollstuhl aus dem Fahrstuhl gefahren kommst, zur Besichtigung kommst und erwähnst, dass du auch eine Assistenz hast, ist die Wohnung plötzlich schon vergeben. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das habe ich aus einer Beratung mit einer Patientin. Das ist strukturelle Gewalt. Man verweigert dir den Lebensraum, weil ein Körper nicht in den Grundriss der Mehrheitsgesellschaft passt. Auch wenn, wir haben ja gehört, ein Fahrstuhl existiert und vielleicht sogar die Wohnung barrierefrei ist. Ist sowieso ein Thema, ne? Könnte man jetzt auch eine eigene Podcast-Folge drüber machen, Barrierefreiheit auf dem Wohnungsmarkt. Anderes Szenario, auch das Berichte von Patientinnen. Infantilisierung. Das kennen viele behinderte Menschen. Man steht an der Kasse oder beim Amt und die Person gegenüber redet nicht mit dir, sondern vielleicht mit deiner Begleitperson. Oder noch schlimmer, sie redet mit dir in Babysprache. Als wäre eine körperliche Behinderung, ein Impairment, gleichbedeutend mit mangelndem Verstand. Auch wenn ich vielleicht eine Ganzkörperspastik habe oder ein Talkgerät benutze, heißt es nicht, dass man mit mir in Babysprache sprechen muss oder mit der Person neben mir. Das ist eine massive Abwertung der eigenen Autonomie. Jetzt wird's kontrovers. Im Berufsleben. Das System schiebt Menschen ganz oft in Werkstätten ab. Dort arbeiten sie Vollzeit für einen Hungerlohn, der weit unter dem Mindestlohn liegt. Das ist wie eine Sonderwelt. Man spricht Menschen ab, Teil der echten Arbeitswelt zu sein. Man sagt, du bist nicht produktiv genug für unser kapitalistisches Ideal, also verstecken wir dich hinter einer Parallelstruktur. Ich weiß, es gibt auch Argumente für die Werkstätten, aber wir müssen sie trotzdem kritisch betrachten. Wenn euch das Beispiel als abwertender Ableismus nicht reicht, nehme ich einfach ein anderes Thema aus der Arbeitswelt, wo Arbeitgeber unsichtbare Behinderungen zwangsouten, wo sie in E-Mails der ganzen Abteilung erzählen, dass eine Person diese und jene unsichtbare Erkrankung hat und deswegen andere jetzt Arbeiten übernehmen müssen. Geht gar nicht, ist aber Alltag. Ich habe verschiedene Freunde, Kollegen aus meinem Umfeld, die im soziologischen Kontext arbeiten, Forschungen betrieben haben und ich habe erschreckende Dinge aus dem Arbeitsmarkt gehört, gerade auch aus Bereichen, wo ich es nie gedacht hätte, wo Menschen abwertend ableistisch behandelt worden sind, wo ihnen Dinge versagt worden sind, wo über sie gelacht worden ist, wo sie diffamiert worden sind, weil sie eine Behinderung hatten. Und zu guter Letzt, etwas, was du vielleicht schon mal auf der Straße erlebt hast, der Gaze. Eine Objektivisierung im öffentlichen Raum. Wenn die Leute stehen bleiben und jemanden anstarren, als wäre man ein Exponat im Museum. Und die nehmen dir dann die Privatsphäre. In dem Moment bist du kein Subjekt mehr, kein Mensch, der einfach nur Brot kauft. Man ist der andere, der begafft wird. Ist übrigens ein großes Problem in unserer Gesellschaft, das Gaffen und am besten noch das Mitfilmen. Hinter diesem abwertenden Ableismus steckt ein tiefes Bedürfnis nach Abgrenzung. Indem wir andere als mangelhaft oder hilflos markieren, bestätigen wir uns selbst in unserer vermeintlichen Normalität. Ja, es ist ein Machtgefälle. Die Botschaft ist immer die gleiche. Du gehörst hier nicht hin. Du bist weniger wert. Du bist eine Belastung. Pure Ignoranz. Abwertender Ableismus ist ein Fundament für Entmenschlichung. Er bereitet den Boden für all die anderen Formen, ja, über die wir noch sprechen könnten. Er sorgt dafür, dass wir uns daran gewöhnen, dass manche Menschen draußen bleiben müssen. Und er macht aus Menschen Nummern, Objekte, entmenschlicht sie ja. Schon mehrfach gesagt, das ist einfach so ein mächtiges Wort, was ich einfach hier mehrmals sagen wollte. Mein Impuls an dich: Sei unbequem. Wenn du abgewertet wirst, hast du das Recht, der Welt nicht die höfliche Vorzeigeperson zu sein. Ableismus lebt davon, dass die Betroffenen schweigen, um die Situation für die anderen nicht unangenehm zu machen. Wenn jemand gafft, frag ganz trocken: Habe ich was im Gesicht? Oder warum verstarren Sie mich so an? Du musst dich nicht erklären, warum du eine Rampe benutzt oder warum eine Bemerkung verletzend war. Ein klares "Das war gerade herabwürdigend, das hat mich verletzt" reicht. Du bist nicht der Inklusionsfehler der Nation. Dein Job ist es, deine Würde zu schützen, nicht die der anderen zu erziehen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ganz oft fangen wir dann an, uns zu erklären, unsere Erkrankungen zu erklären, um Verständnis zu holen. Mir ist es aber auch ganz wichtig, dass man klar zeigt, dass das Verhalten des Gegenübers nicht geht. Wenn jemand einen beleidigt, dann sagt man ja auch nicht, ja, ich möchte aufklären. Nein, man sagt, das hat mich verletzt, das finde ich nicht schön. Und das ist ganz wichtig. Es ist zwar unbequem, aber Unbequemheit ist manchmal gar nicht so verkehrt. Und wenn du siehst, wie jemand behindertenfeindlich behandelt wird, dann geh hin und frag die Person, die den Rollstuhl benutzt, die blind ist, frag die Person, kann ich Ihnen helfen? Kommen Sie hier zurecht? Mir ist gerade aufgefallen, dass Sie ableistisch behandelt worden sind. Und wenn die dann ihr Zustimmung geben, ne, ja, Sie können intervenieren, ne, dann kann man ja auch dann der Person sagen, das ist ja unverschämt, wie Sie hier die Person behandeln, wie Sie über die Person reden. Und wir alle sind in einer ableistischen Welt aufgewachsen. Es ist fast unmöglich, manche Schablonen nicht im Kopf zu haben. Und manchmal gibt es Gedanken, die uns in den Kopf schießen, die uns die Gesellschaft beigebracht hat. Und der zweite Gedanke ist meistens der, der wir wirklich sind. Manchmal ertappen wir uns bei Vorurteilen. Dann denkt darüber nach, ob das richtig ist, Vorurteile zu haben, ob das stimmt. Frag dich, warum ich das gerade gedacht habe. Würde ich das vielleicht über eine andere Person, die vielleicht keine Erkrankung hat, das auch denken? Und wenn die Antwort Nein lautet, dann ist es Ableismus. Ich möchte, dass ihr diese Woche zu Detektiven eures eigenen Denkens werdet. Wenn ihr erlebt, dass ihr eigene ableistische Gedanken habt, Vorurteile gegenüber PatientInnengruppen, dann stellt euch die Frage, warum, und macht es besser. Das ist der erste Schritt raus aus dem gesellschaftlichen Druck des ableistischen Verhaltens. Echte Veränderung beginnt damit, dass wir uns beim Denken erwischen und uns entscheiden, es besser zu machen. Heftig, heftig. Ich habe schon gedacht, die letzte Folge war extrem intensiv, aber wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ist diese Folge, gerade auch weil wir so sehr in der Praxis des Ganzen unterwegs sind, noch viel, ja, weitreichender. Einen Punkt habe ich aber noch und der hat es ganz schön in sich. Der aufwertende Ableismus. Wir reden über die Form, die mit einem Lächeln, einem Schulterknopfen und ganz vielen Herz-Emojis daherkommt. In der Community wird der aufwertende Ableismus auch gerne der Inspiration-Porn genannt. Dieser Begriff wurde von der Aktivistin Stella Young geprägt und er trifft den Nagel vollkommen auf den Kopf. Porn, weil hier Menschen objektivisiert werden. Sie werden benutzt, um beim Betrachter ein schnelles, wohliges Gefühl zu erzeugen. Und ich möchte, dass du das mal so richtig schön nachvollziehen kannst, damit du merkst, wie tief das in unserem Alltag steckt. Du triffst jemanden, der einen Rollstuhl benutzt im Supermarkt und sagst, Wahnsinn, wie toll sie das meistern. Ich finde das so toll, so mutig. Sie sind eine Inspiration. Stopp. Was genau ist mutig daran, Bananen einzukaufen? Was ist daran inspirierend, einkaufen zu gehen? Wenn du das sagst, dann meinen wir unterbewusst eigentlich, ich fände mein Leben mit deiner Behinderung so unerträglich, dass ich dich dafür bewundere, dass du überhaupt vor die Tür gegangen bist. Das ist kein Kompliment. Das ist Mitleid in Verkleidung. Und das gibt es ganz, ganz oft da draußen. Dieses, oh, die ist mutig, die ist eine Inspiration. Ich glaube, es war Raoul Krauthausen, der mal in seinen, ich glaube auf Instagram, mal was ganz Tolles gesagt hat. Er hat gesagt, er findet das so inspirierend, wie diese vielen nicht behinderten Menschen im Alltag da so agieren können. Er findet das so mutig, wie Leute aus dem Haus gehen und über die Straße laufen. Und das ist das Gleiche, ne? Er hat uns einen Spiegel davor gesetzt. Es geht noch weiter. Anderes Thema für Inspiration Porn. Die Lokalzeitung berichtet über einen Schüler mit Down-Syndrom, der zum Abschlussball geht. Die Schlagzeile lautet: Trotz Handicap, er tanzt wie alle anderen. Warum ist das eigentlich eine Nachricht wert? Indem wir das besonders betonen, markieren wir die Person als jemanden, der eigentlich nicht dazugehört. Wir feiern die Normalität, als wäre sie ein Weltwunder. Wir haben Belonging, wenn wir aus Menschen keine Helden machen, weil sie Alltägliches tun. Ich finde schon, dass es Aufmerksamkeit braucht. Ich finde, gewisse Erkrankungen müssen mehr in die Presse, damit dann auch die Forschung darauf aufmerksam wird und damit Menschen auch wissen, Erkrankungen hin oder her, aber ich kann am Leben teilhaben. Aber ich finde nicht, dass jemand ein Held ist, weil er jetzt einen Abschlussball besucht. Man kann aber vielleicht ein Porträt schreiben über eine Person, die einfach einen in den Alltag mitnimmt, ohne dass man ein Narrativ darum spinnt, wie heldenhaft das doch eigentlich ist. Denken wir mal darüber nach. Und dann gibt es doch auf TikTok und auf Instagram diese viralen Videos, wo ein neurodivergentes Kind ein anderes Kind zum Geburtstag einlädt und alle kommentieren: Menschlichkeit existiert noch. Ja, und in diesem Moment benutzen wir das Kind als moralischen Kompass, um uns selbst besser zu fühlen. Das Kind ist dann auch kein Individuum mehr. Es ist die Requisite für unsere eigene Erbauung. Überhaupt ist es ja so interessant, es wäre doch viel besser, wenn das Kind mit Down-Syndrom zu Wort kommt und erzählt vom Abschlussball und einfach darüber berichtet. Oder das Kind mit Migrationshintergrund. Oder das Kind, das neurodivergent ist, darf nun erzählen. Oder die Person, die neurodivergent ist, darf Forschung betreiben über Neurodivergenz und uns zeigen, wie wir besser mit diesen Menschen umgehen können. Aber was passiert? Menschen, die offensichtlich nicht behindert sind, diese Menschen machen die Forschung. Diese Menschen, oder besser gesagt, diese Menschen machen nicht nur die Forschung, sondern prägen auch die Aussagen darüber, ohne dass wir die Leute fragen. Und dann wird das mit so Worten aufgehübscht. Superpower, habe ich neulich gelesen, ne? Mein Kind hat eine Superpower und die Superpower heißt ADHS. Ist das eine Superpower? Fragt mal die Menschen mit ADHS. Ich würde das bezweifeln. Es ist deren Lebensrealität. Es ist jetzt nichts konsequent Negatives, ADHS zu sein, also in dem Spektrum zu sein. Nur von Superpower zu sprechen und vor allem als nicht neurodivergente Person das zu tun, ist schon ganz schön aufwertender Ableismus. Blinde Menschen hören doch so viel besser, das ist ein Geschenk. Nein, das ist kein Geschenk. Das ist die notwendige Kompensation in einer Welt, die für Sehende gebaut wurde. Indem wir Behinderung mystifizieren oder als Superkraft verklären, nehmen wir dem Menschen das Recht, einfach nur ein Mensch zu sein. Auch die haben Fehler, schlechte Laune und auch manchmal gar keine Lust. Ja, und vor allem haben sie keine Lust, euer oder mein persönlicher Superheld zu sein. Ist eine Distanzierungsstrategie am Ende. Wir heben Menschen auf einen Podest, damit wir uns nicht mit der unbequemen Realität auseinandersetzen müssen. Erinnert euch an letztes Mal, wo ich darüber gesprochen habe, dass ich den Begriff behindert viel, viel besser finde als besondere Fähigkeiten oder so. Aufwertender Ableismus macht aus Menschen Maskottchen. Auch das entmenschlicht. Man ist entweder das arme Opfer oder die bewundernswerte Kämpferin. Dazwischen, dort, wo das echte Leben stattfindet, da gibt es keinen Platz. Das ist erschöpfend. Es ist die Pflicht, ständig dankbar und inspirierend zu sein. Wenn ich morgens meinen Kaffee trinke, bin ich kein Held. Ich bin ein Mann, der seinen Kaffee am Morgen trinkt. Wenn jemand mich dafür bewundert, aufgrund meiner Erkrankung, nimmt man mich nicht ernst. Achte doch mal darauf, wenn du das nächste Mal ein solches Video siehst oder einen solchen Gedanken hast, frag dich: Würde ich diese Handlung bei einer nicht behinderten Person auch süß oder mutig finden? Wenn nicht, dann sollte man das Herz-Emoji löschen. Wir haben heute tief in die Abgründe geblickt. Das war überhaupt kein leichter Stoff. Ich weiß, und ich habe euch wirklich viele Impulse für zu Hause mitgegeben. Da muss man erstmal drüber nachdenken. Und vielleicht habt ihr euch sogar ertappt gefühlt oder vielleicht sogar ein bisschen angegriffen gefühlt. Aber wisst ihr was? Es ist gut so. Dieses Unbehagen ist der Moment, in dem die alten Muster anfangen zu bröckeln. Es ist der Moment, in dem wir anfangen, wirklich hinzusehen, anstatt wegzuschauen oder mitleidig zu lächeln. Ich habe jetzt über die Welt da draußen gesprochen. Über Architektur, über Gesetze, über Bilder und Blicke der anderen. Du kannst es verändern. Du bist Teil der Gesellschaft. Du kannst Dinge verändern. Denn wenn diese Dinge da draußen nicht verändert werden, dann finden sie weiter statt und passieren irgendwann dann den Menschen, die eine Behinderung haben, erleben. Und dann passiert etwas, was noch viel schmerzhafter ist als das, über das, was wir heute gesprochen haben. Und das ist der internalisierte Ableismus. Und das ist das Thema der nächsten Folge. Wir sprechen darüber, wenn diese Barrieren, die um uns herum existieren, ja, uns selbst als behinderte Menschen so verändern, dass wir uns selbst und andere Menschen mit Behinderung selbst diskriminieren. Denn das gibt es leider auch. Lass die Gedanken von heute erstmal sacken. Geh vielleicht mit einem neuen Blick durch die Straße, durchs Büro oder durch den eigenen Instagram-Feed. Danke, dass du wieder dabei warst. Danke für deine Offenheit, auch dich auf diese unbequemen Themen einzulassen. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn wir den Blick nach innen richten. Bleib mutig, bleib ungemütlich und vor allem bleib ungefiltert. Euer Micha, wir hören uns.